Wir haben ja jetzt im Anfang dieses Jahres im Christustreff Sonntags das Thema Jesus. Passt ja auch ganz gut zu Christustreff und überhaupt zur Gemeinde. Und nehmen immer so drei Punkte, drei Wunder zum Beispiel. Und heute sind wir bei diesem Wunder, das überschrieben ist mit die Tochter des Jairus. Damals, als ich im Kindergottesdienst noch war und wir alle noch sehr auf Luther geeicht waren, da, also Luther Bibel, da war das Töchterlein des Jairus. Ich wusste nie, was ein Töchterlein war, bis ich irgendwie dann ein bisschen weiterkam in meiner sprachlichen Entwicklung. Wie ist das bei Wundern? Warum erzählt uns das Neue Testament so viele Wunder von Jesus? Ich denke, das ist eigentlich da deshalb, weil wir durch diese Berichte Jesus auf die Finger schauen können. Ein Freund von mir, dessen Vater war Uhrmachermeister, und er erzählte, dass er als Junge ganz oft bei seinem Vater in der Werkstatt saß und zugeschaut hat, wie er die Uhren repariert hat und wie er die reinigt hat. Ein anderer Freund von mir erzählt, dass er, als er Stress hatte mit seinem eigenen Vater und mit seiner Familie, dass er als Jugendlicher eingeladen wurde von einem älteren Mann, der eine Fahrradwerkstatt hatte, der auch in einer Gemeinde war und der ihm gesagt hat, komm doch zu mir, wenn du Lust hast am Nachmittag nach der Schule, und hat ihm dann ein Fahrrad reparieren beigebracht. Und das hat ihm sehr geholfen, auch diesen Mann als Vorbild zu haben, der ihm aber auch im Glauben ein Vorbild war und ihm viele, viele seiner Fragen beantwortet hat auf dem Weg zum Glauben. Und so wie der eine dem Uhrmachermeister auf die Finger geschaut hat und der andere dem Fahrradreparierer, so dürfen wir Jesus auf die Finger schauen, wenn wir von seinen Wundern hören. Und nicht nur das, sondern wir dürfen ihm ins Herz schauen. Weil das, was Jesus tut, was er tat und was er heute tut, ist ja etwas, was aus seinem Herzen kommt und letztlich aus dem Herzen des Vaters. Diese Geschichte wird uns gleich zweimal erzählt, einmal in Markus 5 und dann in Lukas 8. Ich lese sie heute nach Markus und nach der Übersetzung das Buch. Als Jesus wieder auf die andere Seite des Sees zurückgefahren war, lief eine große Menschenmenge zusammen. Jesus war noch am Ufer. Da kam einer der Leiter der Synagoge mit Namen Jairus. Als der Jesus sah, fiel er vor seinen Füßen nieder und flehte ihn an. Meine kleine Tochter ist kurz vor dem Sterben, deshalb komm mit und lege deine Hände auf sie, damit ihr geholfen wird und sie weiterleben kann. Da ging Jesus mit ihm. Eine klare Notlage, das Mädchen ist todkrank. Eine klare Bitte, komm und lege deine Hände auf sie. Eine klare Reaktion, Jesus macht sich auf den Weg. Dieses Mädchen, so merken wir, ist für die Mutter und für den Vater unendlich viel wert. Das ist doch normal, oder? Oder? Ich war jetzt gerade in Indien, zum ersten Mal in meinem Leben. Vorher war Indien für mich immer nur so ein Name. Das Essen ist sehr lecker. Ich hatte das Gefühl, ich esse und esse und esse und nehme total zu. Und als ich zurückkam und ganz viel gegessen hatte, hatte ich 1 Kilo abgenommen. Das war für mich mein Wunder, aber egal. Indien. Dort haben Mädchen teilweise nicht diesen Wert. Ich habe eine große Hochzeit miterlebt, es waren 1500 Leute, es war ein großes Gerangel, weil in der Hochzeit, nicht zwischen den Leuten, sondern zwischen den Brauteltern und den Bräutigameltern, weil in der indischen Kultur die Eltern der Braut alles bezahlen müssen und ganz viel Geld aufbringen müssen. In der arabischen Kultur, die ich ein bisschen besser kenne, ist es so, dass dann mehr die Männer für die Bräute Geld heranschaffen müssen, ein Haus bauen, Schlafzimmer stellen. Da müssen man so und so viele Kühe, 30, 40, 50, je nach Wert, irgendwie beschaffen. Viele junge Männer in der arabischen Welt sagen, ich muss erst mal ein paar Jahre in Saudi-Arabien oder in den Emiraten arbeiten, um dann überhaupt genug Geld zu haben, um mir die Hochzeit zu leihen. In Indien ist es andersrum. Da müssen die Eltern, die Familie der Braut muss noch Geld bezahlen. Nicht nur für die Hochzeit, sondern für die ganze Mitgift und alles. Und es ist eine große Belastung. Manche, gerade der Ärmeren, können sich das gar nicht leisten. Die verschulden sich dann teilweise über Jahre und Jahrzehnte, um ihre Tochter unter die Haube zu bringen. Manche der ärmeren Bauern müssen sich verdingen, sozusagen als Zeitsklaven. Ich arbeite 6 Jahre umsonst auf deinem Feld, wenn du mir jetzt das Geld gibst, dass ich die Tochter unter die Haube bringen kann. Manche andere, so haben wir gehört, bieten sich an, wenn ein etwas Reicherer etwas sich hat zu Schulden kommen lassen, dass sie dann stattdessen ins Gefängnis gehen und da ein paar Jahre absitzen, um jetzt dann das Geld zu haben, dass er ihn dann dafür bezahlt, um die Tochter unter die Haube zu bringen. Und so ist es dann so, so wurde mir auch berichtet, dass oft die Mädchen noch in den, vor allen Dingen in den traditionellen Dörfern, in den ärmeren Schichten, in den Stämmen, dass sie dann umgebracht werden. Dass, wenn das zweite Mädchen geboren wird, wird das erste getötet, weil zweimal kann man sich diesen Stress gar nicht leisten. Und jetzt mit der hochpränatalen Diagnostik, die es gibt, also der Möglichkeit, schon in das Verborgene zu gucken und zu gucken, was kommt denn da, kann man das natürlich auch noch anders regeln, indem man das einfach das Mädchen abtreibt. In Indien ist es jetzt so inzwischen, dass in der neuen Generation 70% Jungs und 30% Mädchen geboren werden. Ähnlich wie in China. In der einen Kindpolitik war das auch ein bisschen schwierig, dass die Jungen da bevorzugt sind. Langfristig natürlich in der Verteilung ein gewisses Problem. Jetzt können wir natürlich nach Indien gucken und sagen, was ist denn das da für eine unmögliche Kultur? Aber wenn wir genau hinschauen auf unsere eigene Kultur, unsere eigene Gesellschaft, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Wert haben eigentlich Kinder bei uns? Wie wichtig sind uns eigentlich die Kinder? Wie ist es eigentlich? Auf der einen Seite scheint mir fast schizophren, sobald ein Kind da ist, dann fahren wir alles auf, was an Technik und an technischer und medizinischer Möglichkeit ist. Aber wenn es noch nicht geboren ist, dann tun wir, oder nicht vielleicht wir hier, aber die Gesellschaft, als wäre es eine Sache. Und da kann man mal eben entscheiden, ob es gerade in den Plan passt. Ich weiß, dass es natürlich auch Notlagen gibt, das will ich nicht verleugnen. Aber dennoch, was ist eigentlich unsere Haltung zu Kindern, zu Mädchen? Wir sind da irgendwie auch seltsam gespalten und haben sicher keinen Grund, hochmütig auf andere Länder oder andere Kulturen herabzuschauen. Was ist ein Kind wert? Was ist ein Mädchen wert? Für diesen Vater hier ist es sehr, sehr viel wert. Und er kämpft sich durch zu Jesus und sagt, Jesus, du musst kommen. Unsere Tochter, meine Tochter ist todkrank. Für Jesus ist das Mädchen auch sehr viel wert. Bei dem römischen Hauptmann, da heilt er den Jungen. Das Griechische ist nicht ganz eindeutig. Das Wort Pais kann sowohl Junge als auch Knecht bedeuten. Da sagt er, sagt der römische Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht oder mein Junge gesund. Und da heilt Jesus diesen Jungen von Ferne. Hier bei der Tochter von Jairus geht er selbst hin. Und dass dieser Weg dorthin nicht ganz ohne Unterbrechung, ohne Probleme war, zeigt sich im Folgenden. Denn mitten in der drückenden Menschenmenge drängt sich eine kranke Frau an ihn heran. Sie berührt sein Obergewand. Bei Lukas heißt es, sie berührt den Saum seines Gewandes und wird geheilt von einer Krankheit, die sie seit vielen Jahren geplagt hatte. Das ist so eine Nebengeschichte, so eine Nebenschiene, die eigentlich den Hauptgang unterbricht und eigentlich nicht hinein passt. Ich habe ja Theologie studiert und da wurde uns sozusagen erstmal beigebracht, dass das, was in der Bibel steht, ja wahrscheinlich sowieso nicht so ist, okay? Und dann wurde immer gesagt, das, was jetzt da steht, ist zwar nicht passiert, aber hat eine Bedeutung, ja? Okay. Und also es ist nicht passiert, aber es hat eine Bedeutung, okay. Und was hätte jetzt diese Geschichte, wenn man das jetzt mal einen Augenblick mal denkt, für eine Bedeutung? Also da ist man auf dem Weg hin zu, ist Jesus auf dem Weg zu dieser Tochter und dann kommt jetzt diese andere. Irgendwie passt das nicht. Ich würde mal sagen, es ist da geschrieben, ist meine Überzeugung, weil es einfach so passiert ist. Ja, schlicht und ergreifend. Weder Lukas noch Markus noch irgendjemand anders hat sie es ausgedacht, sondern es ist einfach wirklich so passiert. Auf dem Weg dort zu diesem Haus des Jairus kommt eine Frau. Natürlich gibt es eine innere Verbindung, weil in einem Fall geht es um ein Mädchen, das nicht viel wert ist. Und hier gibt es auch eine geht es um eine Frau, die in den Augen der Gesellschaft der damaligen Kultur unrein ist, ausgeschlossen durch ihren unaufhörlichen Blutfluss. Sie durfte niemanden berühren, sie durfte nicht berührt werden, weil die anderen, die sie sonst berührten, dadurch auch unrein wurden. Eine unberührbare Frau. In Indien, noch einmal, wie gesagt, ich war vor 2 Wochen da, wir haben viele Projekte besucht, tolle Projekte, wo Christen versuchen, im Namen Jesu anderen zu helfen, von denen wir viel lernen können, auch hier bei uns, in unserem manchmal etwas sehr innerlichen Christentum, gibt es ja auch die Unberührbaren. Parias hießen sie früher, heute sagt man Dalits, die Kastenlosen, die nicht mehr in einer Kaste sind, sondern unter allen Kasten, jenseits aller Kasten. Übrigens gibt es unter diesen Dalits eine ganz große Bewegung hin zu Jesus, wie auch unter den Stämmen. Das hat mich sehr ermutigt. Ich war im Hause von Sam Stevens. Er berichtete, dass seine Organisation, die sein Großvater angefangen hat, India Gospel League, also Indian Gospel League, dass die Evangeliumsliga, dass die inzwischen in 7.000 Gemeinden gründen konnten in den letzten 30 Jahren, vor allen Dingen unter den Stämmen, die auch außerhalb der Kasten sind. Die gehören nicht zu diesen Dalit. Das ist nochmal eine Sonderklasse, diese Ureinwohner, diese Stämme. Eine große Bewegung zu Jesus, weil sie nie in der hinduistischen Gesellschaft irgendwie aufsteigen konnten. Weil in die Kaste, in die du hineingeboren bist, da bist du drin, da kommst du auch nicht raus. Das war auch das Problem bei dieser Hochzeit, wo ich dabei war mit 1500, dass der junge Mann ein bisschen höherkastig war als das Mädchen. Und das war sehr, sehr schwierig. Jedenfalls hörte ich jetzt in Indien, da hatte einer dieser Unberührbaren, in Anführungszeichen, war Mitarbeiter und hatte geholfen, als jetzt dieser Tsunami war, 2004, der ja nicht nur Thailand erreichte oder Sumatra, sondern auch nach Südindien kam. Und einer, der etwas höher in der Kaste war oder überhaupt in der Kaste war und wurde von einem Kastenlosen, einem Unberührbaren gerettet, aus dem Wasser gezogen. Und der hat ihm dann hinterher gesagt, es wäre für mich besser gewesen, dass ich gestorben wäre, als dass du mich berührt hättest, dass du mich berührt hast und ich dadurch verreinigt wurde. Und für uns fast unvorstellbar. So eine Frau war das. Und ich lese es jetzt mal hier nach dem Text. Eine große Menschenmenge folgte ihm und drückte sich eng an ihn heran. Darunter befand sich auch eine Frau, die schon seit 12 Jahren an einem unheilbaren Blutfluss litt. Eigentlich hätte sie Abstand halten müssen. Sie hatte durch die Behandlungen vieler Ärzte schon viel über sich ergehen lassen. Dabei hatte sie ihr ganzes Hab und Gut eingesetzt und es hatte ihr doch nichts genützt. Vielmehr wurde es immer schlimmer mit ihrer Krankheit. Weil sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menschenmenge von hinten an ihn heran und berührte seine Kleidung. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich wieder ganz gesund werden. Augenblicklich hörte ihr Blutfluss auf. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt worden war. Jesus wusste im selben Augenblick, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat meine Kleidung berührt? Seine Gefährten sagten zu ihm, du siehst doch die Menge, die sich von allen Seiten an dich herandrängt und dann fragst du, wer dich berührt hat? Doch Jesus schaute in alle Richtungen, um die Person zu sehen, die das getan hatte. Die Frau war voller Furcht und fing an zu zittern, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ganz genau, wie alles gewesen war. Doch der sagte zu ihr, Tochter, dein Vertrauen hat dich wieder gesund gemacht. Geh im Frieden und sei geheilt von dem, was dich quält. Jesus durchbricht hier das Tabu. Er lässt es zu, dass diese Frau ihn berührt und dann deckt er es nicht zu. Es könnte ja sein, dass er jetzt auch als unberührbar abgestempelt wird. Es hat ja schließlich diese unberührbare, diese unreine Frau ihn berührt. Nein, er macht die Heilung öffentlich. Nicht, weil er eine Show machen will und sagen, hey, guck mal, was ich für eine Kraft habe, dass diese Frau jetzt hier geheilt wird, sondern weil er diese Frau rehabilitieren will, weil er sie wieder in die Gemeinschaft hineinstellen will, weil er ganz deutlich machen wird, hier ist etwas passiert. Und diese Frau, die 12 Jahre lang ausgeschlossen war, sie gehört jetzt wieder in die Mitte der Gemeinschaft hinein. Jeder soll es wissen, sie ist nicht mehr unrein, sondern rein. Ja, Jesus geht noch weiter. Er sagt, Tochter zu ihr, meine Tochter, nimmt sie auf in seine Familie. Er hebt sie empor, er verbindet sich mit ihr. Diese Frau hat jetzt Frieden gefunden. Frieden mit sich selbst, mit ihrer Umwelt und mit Gott. Und das ist diese Unterbrechungshandlung. Doch diese Unterbrechung hat einen Preis. Inzwischen hat sich nämlich das Problem bei der Tochter von Jairus vergrößert. Da heißt es, ich lese weiter, während er noch mit ihr sprach, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben, was belästigst du den Lehrer noch? Sterben ist final. Der Tod ist immer ein Schlusspunkt. Die Leute damals sahen das relativ realistisch und pragmatisch. Hier ist nichts mehr zu machen, die ist tot. Ende. Es wird ja manchmal so behauptet, dass die Leute damals nicht genau wussten, wenn einer tot ist oder lebendig ist. Ja, ich habe Bücher gelesen, da stand drin, Jesus ist gar nicht wirklich auferstanden, weil der war es auch gar nicht gestorben, sondern der war nur scheintot. Ja, es war ausgepeitscht worden, angenagelt worden, Blutverlust und so weiter. Aber irgendwann hat er sich dann, der war eigentlich scheintot, ist er im Grab, hat er sich zusammengerappelt, hat dann irgendwie den Stein weggerollt und kam raus und hat sich da ihnen da quasi herrlich offenbart. Und sie sagten, oh wow, der ist auferstanden. So als ob die ein bisschen doof wären damals gewesen wären, dass sie nicht wussten, wann einer tot ist oder wann er nicht tot ist. Wir merken, dass das hier anders ist. Das Mädchen ist tot, es bleibt tot. Lass doch jetzt Jesus in Ruhe, der kann hier nichts mehr machen und er hat sicher Wichtigeres zu tun. Und doch hatten diese Leute, die aus dem Haus von Jairus kamen, nicht mit Jesus gerechnet. Jesus hatte mitgehört, was sie gesagt hatten. Und er sagt zu dem Vorsteher der Synagoge, hab keine Angst, vertrau einfach. In der Luther-Übersetzung heißt es, fürchte dich nicht, glaube nur. Hab keine Angst, vertrau einfach. Jetzt meine Frage, ist das Vertrauen die Bedingung, dass Jesus dieses Wunder tun kann? Ja? Muss man richtig glauben und vertrauen, damit dann Jesus irgendwie das tun kann? Muss also unser Glaube der Zündfunke sein, der das Wunder aktualisiert? Ja, wie so eine Batterie, die nicht anspringt, aber wenn dann der Funke kommt, dann geht's los. Ja? Braucht Jesus den Glauben von Jairus, um das Mädchen heilen zu können? Ja oder nein? Ich glaube nein. Sondern es ist andersrum. Der Glaube, zu dem Jesus den Jairus ermutigt, ist ein Begleitgeschenk, eine Begleiterscheinung. Weil Jesus schon längst unterwegs ist, auf dem Weg ist, dieses Mädchen zu heilen, deswegen kann er den Vater ermutigen, jetzt vertrau mir doch auch. Das, was ich angefangen habe, den Weg, den ich jetzt angefangen habe zu gehen, diesen Weg werde ich weitergehen. Es ist nicht eine Bedingung, nur wenn du glaubst, kann Jesus ein Wunder tun. Das ist Quatsch, das bringt auch Menschen unter Druck, ja. Du hast nicht genug geglaubt. Ja, aber ich habe doch geglaubt. Nein, aber nicht genug. Ja, du hast vielleicht 1% zu wenig geglaubt. Ja, als ob Gott abhängig wäre von der Kraft unseres Glaubens. Natürlich, es gibt auch Verse, die ein bisschen in die Richtung gehen, alles ist möglich, dem der da glaubt. Aber wenn man es immer wieder zusammenfasst, kommt man auf diese Situation, wo der Mann sich voller Verzweiflung zu Jesus hinwirft und sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unser Glaube ist viel zu schwach. Es geht auch gar nicht um unseren Glauben. Unser Glaube ist die Reaktion darauf, dass Gott schon längst, dass Jesus schon längst unterwegs ist, etwas zu tun. Und dann will er uns den Stress nehmen und will sagen, so jetzt vertrau doch auch. So ist es hier bei dieser Vater von diesem Mädchen, bei diesem Jairus. Weil Jesus längst angefangen hat, ein Wunder zu tun, kann Jairus auch anfangen zu vertrauen. Da, wo Jesus eintritt in eine Situation, kann Vertrauen wachsen. Und jetzt geht es erst einmal ganz um dieses Mädchen und seine Eltern, darum, dass ihm und ihnen geholfen wird. Keiner durfte ihn dann begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, der Bruder von Jakobus. Dieses Wunder braucht offenbar einen Schutzraum. Anders als das andere Wunder, wo Jesus es in die Öffentlichkeit geholt hat, schafft er hier einen Schutzraum. Vielleicht, weil es um ein kleines Mädchen ging. Vielleicht, weil er das nicht in die Öffentlichkeit zerren wollte, was dort passierte. Ich lese weiter, als sie zum Hause des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus das Menschengefühl und die Frauen, die weinten und laut klagten. Ich habe als Kind, manchmal, wenn ich diese Geschichte gehört habe, da wurde von Klageweibern geredet. Ja, jetzt wusste ich, Weiber ist, sagt man eigentlich nicht. Ja, das sind so die, Das haben wir zu den Mädchen gesagt, ja, als wir so präpubertär und pubertär waren, ne, und uns abgrenzen wollten, um unsere eigene männliche Identität erstmal aufzubauen. Ne. Die doofen Weiber da, ja. Und ich fand das irgendwie seltsam, dass man klare Weiber sagte. Dachte irgendwie, kriegen die jetzt Geld dafür, dass die weinen oder wie auch immer. Aber als ich das erste Mal im Sudan das miterlebte, wo wir zu einer Trauerfeier kamen und dort die Frauen herzzerrissen klagten und weinten, da kamst du nur 30 Meter entfernt, fingst du auch schon an zu weinen, ja? Das war eine solche Emotion im Raum, das war oder in dem Bereich, das war unglaublich. Wir als Deutsche wollen uns ja immer bei Beerdigungen total zusammenreißen, ja? Das größte Ziel ist ja nicht weinen, ja? Ich sitze dort und ja nicht weinen, ja keine Emotionen zeigen. Andere Länder gehen anders und ich sage auch mal vielleicht natürlicher mit dieser Frage um. Lassen die Trauer raus, so war es hier. Aber jetzt war Weinen eigentlich nicht mehr angesagt und Jesus sagt so, sagt Folgendes, als er ins Haus hineinging, sagt er zu ihnen, was macht ihr solch einen Lärm, warum weint ihr? Ja, wir haben ja immer so dieses Bild von Jesus, der ist immer nett, ne? Aber hier, das ist schon ziemlich ein bisschen so deutlich, ne? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft nur. Jesus sieht weiter. Er sieht weiter, als sie sehen können. Da heißt es, doch sie lachten nur über ihn, da warf er sie alle hinaus. Ich finde das toll. Wir müssten mal ein Lobpreislied haben, so, Jesus, du warfst sie alle hinaus, ja? Wunderbar. Hilf mir auch, alle hinauszuwerfen, ja? Oder, Jesus, du hast die Peitsche geflochten und hast die Händler und die ganzen Leute aus dem Tempel, ne? Halleluja, geschmissen, Halleluja, lass uns auch. Ich glaube, das wäre so ein Lobpreislied, wo die Männer auch ein bisschen mehr mit Power mitsingen würden, ja, weil das so diese Identifikation etwas mit dem etwas männlicheren Teil von Jesus irgendwie vielleicht uns möglich machen würde. Er warf sie alle hinaus, nahm den Vater des Kindes und die Mutter mit sich, ebenso die bei ihm waren. Er trat in das Zimmer, in das Kind sich befand, ergriff die Hand und sagte zu ihr, Talita kum. Das ist aramäisch, Mädchen, steh auf. Sofort erhob sich das Mädchen und lief umher. Das entscheidende Wort hier ist sofort. Doch was war vorausgegangen? Jesus hatte diesen seelsorgerlichen Raum geschaffen. Nur er und die drei Jünger und die Eltern. Das Wunder, das Jesus hier tut und überhaupt seine Wunder brauchen eigentlich gar keine Öffentlichkeit. Die meisten Wunder geschehen im Verborgenen. Und das ist gut so, weil es geht ja nicht um eine Show, sondern um Menschen, um ihre Beziehung, ihre Begegnung mit Gott, um ihr Heilwerden in Zeit und Ewigkeit. Auch die meisten Wunder in unserem Leben sind im Verborgenen. Sie sind manchmal so verborgen, dass wir sie selbst gar nicht merken. Aber sie sind da. Und ich bin überzeugt, wenn wir im Himmel sein werden und Jesus uns nochmal den Film unseres Lebens zeigt, werden wir staunen, wo überall ein Wunder war. Allein Bewahrungswunder, die wir gar nicht gemerkt hatten. Ne? Warum sind wir da, obwohl wir viel so schnell gefahren worden, nicht geblitzt worden? Ist mir gestern passiert. Eigentlich hätte ich geblitzt werden müssen. Aber es war ein Bewahrungswunder. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Wunder, die wir gar nicht mitkriegen. Wobei in Wirklichkeit Yassin gefahren ist, das möchte ich nochmal sagen. Dieses Mädchen, so heißt es, war 12 Jahre alt, da gerieten alle völlig außer sich. Jesus schärfte ihnen ein, dass es niemand erfahren sollte. Dann sagte er, dass man ihr etwas zu essen geben sollte. Ich finde das total super, dass Jesus jetzt praktisch denkt und sagt, ey, die hat länger nicht gegessen, jetzt gibt ihr was zu essen. Ja? Und nicht, weil sie geheilt ist, wird sie von nun an nie mehr essen müssen. Ja? Sie gehört zu der Klasse der Geheilten. Die kriegen quasi immer jetzt Manna direkt eingeträufelt. Oder die kriegen jetzt irgendwelche Stigmata und haben wundersame Erscheinungen. Nein, Jesus führt sie in das Normale, in das ganz Natürliche zurück. Er ist ja der Herr des ganzen Lebens. Das Ziel ist nicht, eine besondere Existenzform zu entwickeln als Christ, wo man abgehoben über den Realitäten schwebt, sondern dass man mitten in seinem Alltag mit Jesus lebt. Und so sehen wir, ich komme jetzt zum Schluss, ein Wunder mit Doppelungseffekt. Jesus ist unterwegs, Menschen wenden sich an ihn mit ihrer Not. Er geht nicht daran vorbei, sondern er geht auf sie ein. In beiden Fällen werden die geheilt, die in der Gesellschaft nicht so wichtig waren. Aber für ihn sind sie wichtig, weil sie für Gott, den Vater, wichtig sind. Zum Schluss, was wäre denn jetzt ein Wunder in unserem Leben? Zum Beispiel wäre es ein Wunder, wenn wir uns mit unseren Nöten direkt an Jesus wenden würden. Wenn wir uns das mal angewöhnen könnten. Vielleicht wäre das ein Wunder, dass wir Vertrauen lernen. Vielleicht wäre das auch ein Wunder, dass wir aushalten, dass Jesus auf seinem Weg zu uns sich auch nochmal eben anderen zuwendet. Und dass das auch okay ist. Vielleicht wäre auch das ein Wunder, dass wir nicht nur an dem Wunder an sich interessiert sind, sondern an Jesus selbst. Herr, wir danken dir, dass du Wunder tust. Du selbst bist das größte Wunder. Gott mit uns, Immanuel. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Augen öffnen für das, was du an Wundern ständig tust. Hilf uns, Herr, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch offen sind, in deinem Namen zu denen zu gehen, die auf dich warten. Herr, wir beten dich an als König und Herrn, als Heiland, als Arzt. Wir beten dich an als den Gott der Wunder. Amen.